Christine, wie viele Nächte hast du diesen Sommer schon wachgelegen, weil es einfach zu heiß war, um gut zu schlafen?
Also richtig wachgelegen keine, aber es gab schon durchaus Nächte, vielleicht so 6, 7, an denen war es eher schwierig einzuschlafen und auch gut zu schlafen. Ja.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Es ist nachts gerade ziemlich heiß. Auch Tropennächte, also Nächte mit Temperaturen ab 20 Grad, gibt es an vielen Orten in Deutschland. Deshalb wollen wir hier bei Überschlafen mal drüber sprechen, was die Hitze mit unserem Schlaf macht.
Ja, wir klären, warum die Umgebungstemperatur überhaupt so wichtig ist für unseren Schlaf, ob man sich an Hitze gewöhnen kann und natürlich, ganz wichtig, was man tun kann, um schlafmäßig trotzdem möglichst gut durch den Sommer zu kommen.
Und ihr kennt's, am Ende unserer Folge machen wir wieder unseren Schlafmythen-Check. Wir klären hierbei über Schlafen jede Woche eine neue Frage zum Thema Schlaf. Ich kann schon mal Danke sagen für die ganzen Nachrichten an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Da schickt ihr uns tolle Themenvorschläge und ganz generell kommen da sehr viele nette Mails rein. Vielen, vielen Dank. Für alle von euch, die neu dabei sind, wir sind Dr. Christine Blume, das bist du. Du bist Schlafforscherin und Schlaftherapeutin an der Uni Basel. Und ich bin Ilka Knigge, ich moderiere diesen Podcast und ich bin Wissenschaftsjournalistin. Christine, lass uns an der Stelle erstmal ganz grundsätzlich klären, warum hat es überhaupt Auswirkungen auf unseren Schlaf, wenn es draußen und damit ja auch drinnen im Schlafzimmer sehr warm ist?
Ja, ich glaube, was wir zunächst mal verstehen müssen, ist, dass unsere Körpertemperatur ja im Laufe des Tages schwankt. Das tut sie ganz natürlich. Am Tag ist sie ein bisschen höher, eben wie die Umgebungstemperatur auch, und in der Nacht ist sie ein bisschen niedriger. Und damit die Körpertemperatur sich verändern kann, muss der Körper eben zum richtigen Zeitpunkt Wärme produzieren, also zum Beispiel durch Muskelaktivität oder auch Verdauung. Aber er muss halt auch abkühlen können. Und ja, Wärme produzieren, das ist gar nicht so kompliziert. Aber das Abkühlen, das ist ein bisschen komplexer. Einerseits kann der Körper natürlich einfach weniger Wärme produzieren. Also so ein bisschen, als würde man die Heizung einfach von Stufe 5 auf Stufe 3 zurückdrehen. Jetzt, das kennen wir auch alle ganz gut aus dem Winter, zusätzlich kann der Körper aber auch noch Wärme abgeben. Wie wenn man jetzt zusätzlich zum Heizung runterdrehen einfach noch das Fenster aufreißen würde. Das funktioniert ja im Winter meistens ganz gut. Und diese Wärmeabgabe, das passiert vor allem über die Hände und Füße. Weil da haben wir so ganz feine Gefäßgeflechte, die halt eine große Oberfläche haben. Die liegen auch nah an der Oberfläche. Und darüber können wir super gut dann Wärme eben auch abgeben. Und tatsächlich muss man sagen, ein schnelles Abkühlen am Abend ist wichtig fürs Einschlafen.
Ja, du sagst, glaube ich, immer, dass wir in dem Moment einschlafen, wo wir am meisten abkühlen, ne?
Genau, also in dem Moment, wo so die Abkühlrate am größten ist, das ist auch der Punkt, wo wir so richtig müde werden, genau.
Wo unsere Temperaturkurve nach unten geht.
Ja, genau. Und jetzt kann man sich auch vorstellen, also unser Körper ist eben am Tag wärmer, weil es ja auch draußen wärmer ist. Und in der Nacht ist er kühler, weil es eben draußen auch kühler ist normalerweise. Und für unseren Körper, der muss am wenigsten Arbeit verrichten, wenn eben dieser Temperaturunterschied zwischen außen und innen minimal ist. Wenn jetzt aber die Umgebungstemperatur in der Nacht draußen eben nicht so weit absinkt, dass wir gut Wärme an die Umgebung abgeben können, dann, ja, bleibt der Körper wärmer und es wird auch eben schwieriger mit dem Schlafen.
Ja, genau. Ich habe mich nämlich auch gefragt, warum ist das eigentlich so nötig, dass wir nachts kühler sind? Weil über Tag ertragen wir Temperaturen über 20 Grad total gut, ne? Und dann sprechen wir immer von diesen Tropennächten und 20 Grad sind in der Nacht irgendwie für uns ein Problem. Das heißt, wir wollen einfach ein bisschen angepasster an die Außentemperatur sein. Deswegen kühlen wir runter oder hat das noch andere Gründe?
Ja, es scheint so zu sein, dass quasi die Körpertemperatur eigentlich so wie die Temperaturschwankungen in der Umgebung spiegelt. Ja, und dem eigentlich folgt. Und man muss eben auch sagen, also tagsüber stört uns das ja eben nicht so, wenn es irgendwie draußen heiß ist. Also schon irgendwann, aber jetzt nicht so, dass wir sagen, das ist irgendwie super nervig, so wie beim Schlafen.
Ja, nicht so bei 22 Grad oder so, ne? Das ist über Tag eigentlich eine schöne Temperatur. Nachts würden wir sagen, oh, oh Gott, 22 Grad.
Ja, genau, genau. Und man muss eben aber auch sagen, also die höchste Körpertemperatur, die wird in den frühen Abendstunden erreicht. Und das heißt, unser Körper, der heizt eigentlich über Tag auf. Also man könnte vielleicht sogar sagen, durch eine höhere Umgebungstemperatur wird der sogar sogar in dem Aufheizen ein bisschen unterstützt. Aber es ist auf jeden Fall halt einfach nicht so störend, wie wenn man eigentlich Wärme an die Umgebung abgeben möchte.
Können wir denn sagen, ab wie viel Grad der Schlaf eigentlich wirklich schlechter wird? Also wir haben jetzt über diese Tropennächte geredet. Geht es da bei irgendwie 20 Grad draußen los und wir schlafen nicht mehr gut? Gibt es da Studien zu? Kann man das so genau sagen?
Ja, im letzten Jahr wurde eine Studie veröffentlicht. Da haben die Wetterdaten mit Schlafdaten von so Fitness-Trackern zusammengebracht. Aus 68 Ländern der Welt, 47.000 Teilnehmende. Also echt eine ganz gute Datenbasis. Und die haben erstmal gefunden, dass tendenziell höhere Temperaturen, also höhere Außentemperaturen in der Nacht dazu führen, dass man weniger schläft. Und sie haben aber auch gefunden, dass so 25 Grad Außentemperatur, das scheint so ein ganz entscheidender Wendepunkt zu sein. Ab da spürt man jede Temperaturzunahme noch mal stärker als bei geringeren Temperaturen.
Na, das ist ja spannend. Also das heißt, diese Tropennächte ab 20 Grad, kann man ja davon ausgehen, dass die Schlafzimmer sich auch nicht so richtig abkühlen. Also da wird es dann wirklich einfach kritisch für uns, weil es wahrscheinlich im Schlafzimmer 25 Grad hat, ne?
Ja, genau. Also ich glaube, bei 25 Grad sieht man jetzt dann eine relativ deutliche Veränderung. Aber es gibt natürlich auch schon davor Veränderungen. Und sicher auch bei 20 Grad im Schlafzimmer, 21 Grad im Schlafzimmer, gerade wenn man dann noch unter der Decke liegt, das kann natürlich auch schon mal warm sein.
Mhm. Dann lass uns doch mal ganz genau drauf gucken, was sich so tut in Sachen Schlaf. Wir haben eine tolle Schlafstadienfolge, also wenn euch interessiert, was REM-Tief- und Leichtschlaf überhaupt ist, dann schaltet an der Stelle mal dort ein, weil darum wird es jetzt bei uns gehen. Was macht das mit den Schlafstadien, wenn uns zu warm ist?
Also in Studien findet man, dass hohe Temperaturen eben gerade in der Nacht dazu führen, dass man länger zum Einschlafen braucht. Ich glaube, das ist auch was, was ganz viele momentan merken.
Ja,
und
total.
Man wacht auch nachts öfter auf und ist auch in der Nacht dann länger wach. Also schafft es nicht wieder so schnell, dann auch einzuschlafen, wenn man aufwacht.
Mhm.
Und du hast gerade die Schlafstadien eben schon angesprochen. Insgesamt gibt es bei höheren Temperaturen auch weniger Tiefschlaf und auch ein bisschen weniger REM-Schlaf, also dieser Rapid-Eye-Movement-Schlaf, der eigentlich vor allem in den frühen Morgenstunden auftaucht und so mit sehr intensiven Träumen assoziiert ist.
Heißt, kann man das beziffern, wie oft man aufwacht? Weil ich glaube, wir haben immer mal schon mal so festgestellt, so 20 Mal aufwachen in der Nacht ist eigentlich vollkommen normal, ne? Ist man dann bei 40, 50? Wie viel ist das?
Was man ein bisschen, glaube ich, unterscheiden muss, ist einfach, wacht man tatsächlich öfter auf oder kann man sich einfach eher dran erinnern? Und das ist natürlich so, wenn man jetzt in der Nacht aufwacht und ja, bei kühleren Temperaturen dreht man sich vielleicht einfach um und das hat man dann auch bis zum Morgen total wieder vergessen und hat gar nicht das Gefühl, dass man irgendwie aufgewacht ist. Und jetzt, wenn es so heiß ist, dann wacht man aber auf. Also man weiß zum Beispiel auch, das Herz schlägt insgesamt ein bisschen schneller, wenn es halt heißer ist. Das heißt, es ist auch ein Zeichen für Stress des Körpers. Und das ist natürlich schon irgendwie eine Situation, wo man dann vielleicht auch so aufwacht, beziehungsweise dann auch länger braucht zum Einschlafen. Und dann als Folge erinnert man sich einfach auch an dieses Aufwachen. Und das sorgt dann für das Gefühl, häufiger aufzuwachen, selbst wenn man jetzt vielleicht gar nicht so viel häufiger aufgewacht ist.
Ja, und wenn man so eine Schlaftracker-Uhr hat, dann sagt die einem wieder so, oh, der Stress in der Nacht war total hoch, du konntest dich nicht so gut aufladen, weil die dann gemerkt hat, oh, das Herz hat schneller geschlagen. Lass nochmal kurz auf den Tiefschlaf schauen. Der ist ja sehr wichtig, um unseren inneren Akku aufzuladen. Und du hast gerade gesagt, in den kommen wir schlechter rein oder wir haben einfach weniger Tiefschlaf, wenn uns zu warm ist. Richtig? Also heißt das, wir sind dann einfach auch wirklich nicht so richtig erholt am nächsten Tag, nicht so richtig aufgeladen?
Ja, genau. Also es gibt einerseits Studien, die zeigen genau das eben, wenn die Temperatur und auch die Feuchtigkeit im Raum erhöht wird. Und es gibt auch Studien, die haben so spezielle Matratzen untersucht, die die Körpertemperatur senken können. Und da findet man, wenn so eine Matratze verwendet wird, dann findet man eben, dass der Tiefschlafanteil und auch so die Stabilität des Schlafes sich erhöht. Das wäre also auch nochmal so ein Befund, der zeigt, dass kühle Temperaturen und insbesondere eben eine kühle Körpertemperatur wichtig ist für Tiefschlaf und auch so eben ja die Stabilität des Schlafs.
Ja, so witzig. Da habe ich auch wirklich viel Werbung gesehen, als ich für diese Folge recherchiert habe von so Matratzenherstellern und kühlenden Matratzen und so. Also wenn du Schlaf und Hitze bei einer Suchmaschine eingibst, dann werden dir direkt irgendwelche Produkte vorgeschlagen, wie du deinen Schlaf bei Hitze verbessern sollst. Welche Rolle spielt eigentlich die Luftfeuchtigkeit?
Ja, bei höherer Luftfeuchtigkeit, da kann der Körper halt noch weniger gut die Temperatur über das Schwitzen regulieren, weil das Schwitzen einfach ja nicht mehr so effektiv ist. Da weiß man auch aus Studien, dass Ventilatoren, die eben ja durch die Luftbewegung, die sie verursachen, kühlen, dass die dann auch nicht mehr so gut funktionieren. Und feuchte Wärme, ich glaube, das kennen wir auch alle. Also feuchte Wärme, die wird ja auch noch wärmer wahrgenommen als jetzt eine trockene Hitze.
Ja, total schwer zu ertragen, finde ich. Mhm. Frauen und ältere Menschen sind ja diejenigen, die bei Hitze besonders schlecht schlafen. Da habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Weil das klingt total widersprüchlich. Weil viele Frauen ertragen ja am Tag häufiger höhere Temperaturen relativ gut. Man sagt ja auch, Büros sind oft auf Männer eingestellt, also Bürotemperaturen zu niedrig für Frauen. Warum ist es dann gerade bei Frauen schwierig, wenn die in der Nacht nicht so richtig in den Schlaf finden können wegen der Hitze? Und warum auch bei den älteren Menschen? Warum sind das diese zwei Gruppen?
Also ich würde vermuten, das kommt daher, dass Frauen und ältere Menschen, und das wissen wir, im Schnitt ein bisschen schlechter schlafen einfach als jüngere Menschen und tendenziell auch Männer. Also auch Schlafstörungen sind zum Beispiel aber wie die Insomnie. Da könnt ihr übrigens auch nochmal in unsere Insomnie-Folgen reinhören. Insomnie, also Ein- und Durchschlafstörungen, die sind bei Frauen häufiger. Und ältere Menschen, die schlafen auch nicht mehr so tief. Die haben auch einen höheren Wachanteil im Schlaf. Und ich denke, das ist vielleicht so der Ausgangspunkt, wo man dann sagt, okay, und wenn dann eben auch noch die Temperatur zu hoch ist, dann wird einfach bei den Menschen, die sowieso so ein bisschen anfällig sind für einen schlechteren Schlaf, für einen weniger stabilen Schlaf, da wird der Schlaf dann vielleicht eben noch schlechter. Und was auch teilweise diskutiert wird in der Forschung, ist ja, dass also Frauen haben ja so einen höheren Fettanteil unter der Haut, also subkutan nennt man das. Und das könnte dazu führen, dass die sich ein bisschen schwerer damit tun, Wärme abzugeben, weil das ist natürlich eine Isolation auch für den Körper. Und dass das dann eben auch den Umgang des Körpers mit diesen hohen Temperaturen in der Nacht noch schwieriger macht.
Hey, das kann ich mir so gut vorstellen, weil ich hatte schon wirklich oft Situationen, wo wenn man irgendwie mit Männern zusammen unterwegs war und es war eine heiße Nacht, jetzt sagen wir mal beim Camping oder wenn man in der Gruppe irgendwie auf dem Festival oder so war. Und ich bin nachts wach geworden, weil mir so heiß war und ich konnte das nicht abschwitzen. Und die Männer, mit denen ich unterwegs war, lagen da einfach seelenruhig, haben gepennt und meinten aber am nächsten Morgen so, boah, mein T-Shirt ist voll nass. Und ich hatte so den Eindruck, die konnten das einfach besser wegschwitzen als ich. Und ich war so, oh, ich kann nicht pennen, weil ich es einfach nicht loswerde, die Wärme.
Ja, das kann schon sein, ja.
Kommen wir mal zu einem Thema, was hier die ganze Zeit irgendwie mit rumschwebt, über das wir dringend reden müssen. Heiße Nächte werden auf jeden Fall häufiger, und zwar aufgrund der Klimaerwärmung. Bedeutet das, wir werden uns dran gewöhnen, oder bedeutet das schlechte Nachrichten für uns, weil unser Schlaf wird schlechter?
Eher leider Letzteres. Mhm. Man könnte irgendwie ja denken, wir können uns dran gewöhnen und tatsächlich, ich muss sagen, subjektiv hat man ja schon so ein bisschen das Gefühl, dass man sich zumindest an die hohen Temperaturen am Tag gewöhnen kann. Also wenn man dann manchmal so eine Hitzeperiode hinter sich hat und dann hat es irgendwie noch 24 Grad, dann sitzt man so halb frierend im Büro und im Frühjahr würde man das Fenster aufmachen und die Jacke ausziehen und denken, ach, so schön. Aber so ein Gewöhnungseffekt, der ist in Schlaflaborstudien, wo man jetzt ja Menschen irgendwie über einen längeren Zeitraum immer wieder in ein heißes Schlaflabor bringen müsste und untersuchen müsste, wie sich da der Schlaf verändert, das ist total schwer. Mhm. Also das ist einfach, also kann man sich vorstellen, man kann jetzt nicht irgendwie über 4, 6, 8 Wochen Menschen jede Nacht ins Schlaflabor bringen und vielleicht reicht das dann ja auch gar nicht aus. Also vielleicht müsste man, wenn das ginge, sich ja sein ganzes Leben irgendwie dran gewöhnen.
Ich wollte es gerade sagen, vielleicht wäre das ein Effekt über Jahre, ne?
Genau. Das heißt, das ist total schwer und deshalb, also ich habe da auch keine Studie gefunden, die das untersucht hat, so einen Gewöhnungseffekt. In dieser Studie, die ich vorher erwähnt habe und die natürlich auch in den Shownotes verlinkt ist, zu diesen Wetterdaten und den Daten von den Fitness-Trackern, die im letzten Jahr veröffentlicht wurde. Da haben Forschende aber das so ein bisschen zumindest untersuchen können. Und was die da sich angeschaut haben, war, wie verändert sich der Schlaf, wenn man die Temperatur um 1 Grad erhöht? Und zwar einmal in der Gruppe, die so in gemäßigten Breitengraden gelebt hat, also vielleicht so Zentraleuropa, wo man sagt, sind irgendwie ganz akzeptable Temperaturen. Jetzt, wir sind nicht so an so heiße Nächte gewöhnt. Und dann hat man auch eine Gruppe von Personen genommen, die wirklich so im globalen Süden lebt und wo man eher davon ausgehen könnte, dass die, wenn eine Gewöhnung möglich ist, dass die auch an solche Temperaturen gewöhnt ist. Und wie gesagt, die haben sich da angeschaut, was passiert jetzt bei diesen zwei Gruppen, wenn man die Temperatur in der Nacht um 1 Grad erhöht.
Du meinst im Schlafzimmer, oder? Also einfach genau, da, wo man schläft, 1 Grad hoch.
Ja, also, ja, ich meine, also die hatten ja nur Wetterdaten, die haben jetzt keine Daten aus dem Schlafzimmer gehabt, genau. Aber man kann ja davon ausgehen, dass es auch dann im Schlafzimmer entsprechend wärmer war.
Okay, also die sind von den Außentemperaturen ausgegangen,
Die sind von den Außentemperaturen ausgegangen, genau. Das sind einfach nur Wetterdaten, also da kann man nicht hergehen und dann im Schlafzimmer messen. Und was man jetzt ja erwarten würde, wenn solche Gruppen von Personen sich an diese hohen Umgebungstemperaturen in der Nacht gewöhnen können, dann sollte eine Erhöhung um 1 Grad in beiden Gruppen gleich viel ausmachen.
Ja.
Also wir würden erwarten, in beiden wird der Schlaf vielleicht ein bisschen schlechter.
Ja, genau.
Aber es sollte keinen Unterschied geben. Und was die aber gesehen haben, war, dass bei den Personen, die eben im globalen Süden, also in sowieso warmen Gebieten leben, dass da der Schlaf unter dieser Temperaturerhöhung um 1 Grad stärker leidet, als bei denjenigen, die in einer kühleren Region leben.
Mhm.
Und das zeigt, dass man sich eben, wenn überhaupt, nur in sehr geringem Maße an eine höhere Umgebungstemperatur in der Nacht gewöhnen kann, wenn zumindest wenn man eben die Effekte auf den Schlaf betrachtet.
Das ist spannend, ja.
Das bedeutet leider auch, dass der Klimawandel, ich möchte ja eigentlich sagen die Klimakatastrophe, das wird unser aller Schlaf beeinflussen und das ist nichts, woran wir uns gewöhnen können nach der Studienlage, die wir momentan haben.
Ich würde sagen, wir machen da eine extra Folge auch nochmal zu, Christine, oder?
Mhm.
Was mich aber an der Stelle gerade noch interessiert hat, ist, kann man bei so einer Studie sagen, liegt das auch daran, wie die Menschen schlafen? Also ob Leute in der Lage sind, zum Beispiel ihre Schlafzimmer irgendwie abzukühlen, abzudunkeln, hat das da einen Effekt drauf?
Ja, das ist in solchen Studien ganz schwer zu untersuchen. Mhm. Und deshalb muss man natürlich auch die Daten so mit einer gewissen Vorsicht immer interpretieren. Es ist ja auch so, dass wenn man jetzt zum Beispiel verschiedene gesellschaftliche Schichten anschaut, dann haben an solchen Studien sicher jetzt nicht gesellschaftliche Schichten teilgenommen, die, sag ich mal, einen sehr niedrigen sozioökonomischen Status haben, also in sehr armen Gebieten leben, vielleicht sogar irgendwie in ganz, ganz schlecht isolierten Häusern.
Ja.
Die haben wahrscheinlich eher nicht teilgenommen.
Ja.
Das heißt aber auch, dass also wir finden diesen Effekt der Hitze auf den Schlaf und haben aber womöglich die Gruppen, die am meisten unter dieser Hitze leiden, gar nicht mit eingeschlossen.
Ich wollte es gerade sagen, man braucht ja auch so einen Fitness-Tracker, um an so einer Studie dann im Endeffekt teilzunehmen, ne?
Genau. Und ich muss irgendwie auf diese Studie aufmerksam werden.
Ja.
Und das ist natürlich solche Schichten, die erreicht man ganz schlecht in der Forschung. Ja.
Lass uns mal darüber sprechen, was das ganz genau für uns bedeutet. Das bedeutet, jetzt auf lange Sicht gesehen, wir kriegen einfach wahrscheinlich in den nächsten 10, 20 Jahren weniger Schlaf als heute, oder?
Mhm. Ja, also mit mehr Hitzetagen und ganzjährig auch höheren Temperaturen, die wir ja erwarten oder auch eben schon merken, da ist auch der tendenziell einfach der Schlaf stärker beeinträchtigt. Und eben diese Studie, über die wir jetzt gerade schon sprechen, die hat auch gezeigt, dass Menschen aktuell ungefähr 44 Stunden Schlaf pro Jahr, so im globalen Durchschnitt, durch die Folgen der Klimaerwärmung verlieren.
Jetzt schon, heute schon, ne?
Es schwankt stark, heute schon. Es schwankt stark natürlich zwischen Ländern. Insgesamt wärmere Länder sind stärker betroffen. Aber die sagen auch, das könnten bis zum Ende des Jahrhunderts ungefähr 50 bis 60 Stunden pro Jahr werden.
Mhm.
Und ich finde, da muss man schon sagen, das klingt erstmal total wenig, also 60 Stunden im Jahr, das sind halt irgendwie so 10 Minuten pro Nacht. Aber es ist ein direkter Effekt der Klimaerwärmung. Sowas wie Sorgen und Ängste um das, was da gerade mit der Erde passiert, was sich auch den Schlaf vieler Menschen beeinträchtigt. Also ich kann zumindest für meinen Schlaf sprechen. Das ist da noch gar nicht mit einbezogen.
Ja.
Und was man nochmal sagen muss, das wird jeden und jede Einzelne betreffen.
Ja.
Das wird auch die Personen betreffen, die sagen, naja, aber mein Benzinermotor betriebenes Auto kühlt doch schön runter, wenn ich mich da reinsetze.
Lass uns nochmal über ein paar Daten sprechen, die du auch noch mitgebracht hast. Die haben wir uns im Vorfeld schon mal so ein bisschen gemeinsam angeschaut. Und die finde ich sehr interessant. Da geht es um Hitze in der Stadt. Und du willst uns da mal die Daten aus deiner Heimatstadt vorstellen.
Genau. Das sind Daten, über die bin ich neulich gestolpert. Eine super gute Aufbereitung vom Schweizer Radio und Fernsehen verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Und zwar ging es da um Hitze in Basel, also in der Stadt, in der ich lebe. Und man muss sagen, Basel hier am Oberrheingraben, das ist schon eine tendenziell recht warme Stadt sowieso, liegt auch nicht so besonders hoch. Aber in den Daten, was ich da so spannend fand, weil die haben sich mal angeschaut, eben wie arm oder reich bestimmte Stadtviertel sind und wie sich im Zusammenhang damit eben die Hitze ausprägt. Und was man da sehr eindeutig sieht, und die Aufbereitung war vor allem für Basel, aber das sieht man auch in anderen Städten in der Schweiz und sicher auch in anderen Ländern, war, dass eben eher ärmere Stadtteile, dass die sich auch stärker aufheizen, weil dort eben eine dichtere Bebauung ist, weil weniger Gärten, vielleicht auch Parks und so vorhanden sind. Und das bedeutet natürlich auch, dass Menschen, die in einem ärmeren Stadtteil leben, die vielleicht auch sozial ein bisschen schlechter gestellt sind, dass deren Schlaf stärker unter der Hitze leidet als Menschen, die eben in wohlhabenderen Quartieren leben.
Ich finde es so spannend und es ist ja auch so einleuchtend, wenn man sich das mal klar macht, weil ich weiß das noch von meiner eigenen Wohnungssuche. Wohnungen werden auch günstiger, sobald weniger Grün drumherum ist, sobald vielleicht auch eine große Straße direkt vor dem Fenster ist, ja, wo man ja dann das nächste Problem hat, wenn man zum Beispiel in einer heißen Nacht gut schlafen möchte, dann reißt man das Fenster auf und dann ist das eine große Straße. Aber das bedeutet natürlich auch, dass Menschen mit einem kleineren Einkommen solche Wohnungen eher wählen. Und eigentlich ist es ja total logisch, dass die dann auch eher Probleme mit dem Schlaf wegen der Hitze haben. Also ich kann mir es so gut vorstellen. Und ich finde es wirklich, ja, es ist schockierend eigentlich, ne? Findest du eigentlich, dass Schlafforschung genug mit einbezogen wird, wenn es darum geht, wie wir uns an den Klimawandel anpassen? Weil man könnte ja auch sagen, okay, dann pflanzen wir jetzt anders, damit die Leute auch besser schlafen können und es denen auch besser geht.
Also ist natürlich jetzt so global irgendwie schwierig zu beurteilen, aber ich kenne niemanden meiner Kolleginnen und Kollegen, der oder die da irgendwie politisch mit einbezogen würde.
Ja, und das ist ja vielleicht auch schon irgendwie eine Aussage.
Ja, ich glaube, dass es vielen Menschen vielleicht auch gar nicht bewusst ist, dass wirklich der Schlaf das ist, wo wir alle sehr direkt die Folgen des Klimawandels spüren werden.
Ja. Dann lass uns mal so ein bisschen einen Ausblick machen auf das, was das mit uns macht. Wir haben jetzt quasi analysiert, okay, also wir schlafen wirklich schlechter, wenn es heißer ist und es betrifft vor allem Menschen, die in Regionen wohnen, wo es sowieso schon heiß ist und auch Menschen, die nicht so gut gestellt sind, weil die Stadtteile, in denen sie leben, wahrscheinlich sich nicht so gut abkühlen können durch weniger Bäume und so weiter und so fort. Jetzt könnte man ja sagen, okay, wir wissen eigentlich, wir schlafen im Sommer sowieso ein kleines bisschen weniger als im Winter. Ist das überhaupt so ein großes Problem? Aber ich nehme an, du wirst sagen, ja, das ist ein Problem.
Ja, auf jeden Fall. Die Schlafdauer ist natürlich ein Faktor. Aber guter Schlaf ist natürlich mehr als die reine Schlafdauer. Und wir haben vorher auch gesagt, wenn bei sehr hohen Temperaturen in der Nacht haben wir zum Beispiel auch nicht so viel Tiefschlaf, wir wachen häufiger auf. Und auch das trägt natürlich dazu bei, dass der Schlaf als weniger erholsam erlebt wird. Und ja, deshalb, auch wenn wir in den Sommermonaten tendenziell, das zeigen Studien, ein bisschen weniger Schlaf brauchen als in den Wintermonaten, bedeutet das trotzdem nicht, dass wir eben mit diesem Effekt einfach so leicht umgehen können.
Kann man eigentlich sagen, dass wir gereizter werden, wenn wir dann, also wir schlafen weniger, wir schlafen schlechter? Kostet das die Wirtschaft vielleicht auch Geld, weil wir unproduktiver sind?
Ja, das ist sicher ein Effekt, den es auch gibt. Also schlechter Schlaf führt dazu, dass die Stimmung schlechter wird, führt auch, wissen wir auch zum Beispiel von Patientinnen und Patienten mit einer Insomnie, führt dazu, dass man weniger produktiv ist, dass es mehr eben Krankheitsausfälle gibt und so weiter. Und es gibt auch verschiedene Studien, die darauf hinweisen, dass Hitze Aggressivität fördert. Also jetzt nicht nur Hitze in der Nacht, sondern natürlich auch Hitze am Tag. Aber ich denke, man kann schon sagen, dass in der Kombination das Risiko steigt, dass man, ja, gereizter ist, nicht so verträglich.
Und wahrscheinlich auch, dass wir krank werden, oder? Ich nehme an, dass auch so Herz-Kreislauf-Erkrankungen und solche Sachen dann wahrscheinlicher werden.
Natürlich, also ich meine, das liest man ja auch immer wieder, dass es zum Beispiel mehr Hitzetote gibt. Und Das ist natürlich so, diese Temperaturen, die belasten das Herz-Kreislauf-System. Aber wir wissen natürlich auch, dass für das Herz-Kreislauf-System ist auch ein guter Schlaf, wo zum Beispiel der Blutdruck normalerweise absinkt, enorm wichtig. Mhm. Und wenn Menschen wenig oder schlecht schlafen, dann steigt auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und insofern haben wir da sicher eben einerseits den direkten Effekt von Hitze aufs Herz-Kreislauf-System, aber auch den indirekten von Hitze auf den Schlaf und durch schlechten Schlaf dann wiederum auch aufs Herz-Kreislauf-System. Ja, und man muss sagen, wer weniger oder schlecht schläft, da leidet einfach ein wichtiger Gesundheitsfaktor.
Dann lass uns darüber sprechen, wie wir uns um uns kümmern können, wie wir uns kühlen können. Du sagst immer, lauwarme Dusche vorm Schlafen gehen. Das ist auch so ein Klassiker unter den Tipps. Sag nochmal kurz, warum wir lauwarm duschen sollten und nicht kalt.
Wenn es zu kalt ist, dann fängt der Körper an, dagegen zu arbeiten und produziert eben wieder mehr Wärme oder reduziert die Wärmeabgabe. Und dann hat man natürlich eigentlich einen gegenteiligen Effekt. Übrigens, deshalb funktioniert es auch nicht, wenn man einfach Eis isst.
Ja.
Weil auch da würde der Körper, das ist zwar lecker, wenn es Speiseeis ist, aber auch da würde der Körper eben dann anfangen, eher wieder dagegen zu regulieren.
Würdest du dann sagen, auch ein lauwarmes Getränk? Ich kenne das nur aus dem Sport, dass man, wenn man irgendwie so einen längeren Lauf gemacht hat, dann wird empfohlen, man sowas lauwarmes trinken.
Das wäre sicher ein ähnlicher Effekt, ja. Ja, genau.
Was sind denn sonst so deine Lieblingstipps? Ich meine, man stößt ja irgendwie immer wieder auf dieselben, aber ich würde jetzt mal gerne deine wissen.
Ja, also ich glaube auch so ein lauwarmes Fußbad, um die Körpertemperatur zu senken, das kann gut sein. Also kalte Füße sollte man dann nicht haben, denn das würde wieder die Wärmeabgabe behindern. Aber lauwarmes Fußbad kann man sicher empfehlen. Durchzug in der Wohnung machen, also einfach die Fenster aufmachen, wenn es in der Nacht abkühlt. Und auch so eine ganz leichte Decke oder einfach nur ein Leintuch nehmen, um dann in der Nacht eben nicht zu viel auch noch durch so eine zusätzliche Isolationsschicht an Wärme zu produzieren.
Mein Thema mit Zugluft ist ja echt auch immer, ich habe dann immer Angst, krank zu werden. Ich finde das leider so nervig, wenn die Nacht wirklich heiß ist. So mit Fenstern, ja okay, geht vielleicht noch. Mit Ventilator, boah, hätte ich sofort irgendwie Schiss, dann ich werde jetzt auf jeden Fall krank. Da hast du aber wahrscheinlich auch keine Paradelösung für, ne?
Nee, nicht so richtig. Also man kann natürlich schauen, dass einfach der Ventilator nicht so stark ist. Bei einer Klimaanlage hätte ich jetzt gesagt, da muss man natürlich auch einfach schauen, dass die keimfrei ist. Sonst ist das ja auch mal schnell so eine Keimschleuder. Aber klar, irgendwie die Schleimhäute sind natürlich einfach eine wichtige Schutzbarriere. Und das kann sein, dass eben Zugluft so die Schleimhäute ein bisschen beeinflusst und dass dann Krankheitserreger eben auch leichter in den Körper eindringen und uns krank machen können.
Mir hat letztens ein Hörer bei Deutschlandfunk Nova geschrieben, dass er nasse Handtücher ans Fenster hängt. Das war so sein Tipp, aber er hat auch selber gesagt, er war sich gar nicht sicher, ob das irgendwie einen Effekt hat. Nutzt du solche Sachen?
Nee, tatsächlich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es die Idee ist, dass das Verdunstungskälte bringt. Also das ist ja auch das, was man eben im Wald kennt. Im Wald ist es ja immer kühler, weil eben über die Blätter Wasser verdunstet und das sorgt dann für diese Verdunstungskälte. Wenn man jetzt aber irgendwie so feucht-heiße Luft sich eben anschaut, also da gibt es ja auch Studien dazu, dann, also feucht-heiße Luft würde man auf jeden Fall nicht empfehlen, weil dann ist es für den Körper super schwierig abzukühlen. Aber wenn das einen Kühlungseffekt bringt, warum nicht? Kann man sich mal ausprobieren.
Dann lass uns an der Stelle unbedingt noch übers Essen reden.
Über Schlafen. Mythencheck.
Ich habe sehr viele spannende Facts gefunden zum Thema Essen und sehr viele verschiedene Mythen und Tipps. Ich habe mal einen mitgebracht. Und zwar habe ich im Netz in so einer Zeitschrift gefunden, dass man halt eben nicht schwer essen soll. Kennen ja die meisten. Ist ja sowieso so ein Tipp zum besseren Einschlafen. Und dann ist es aber hier sehr lustig. Da steht, schlaffördernd wären eiweißhaltige Nahrungsmittel wie Pute, Eier oder Milchprodukte. Die darin enthaltene körpereigene Aminosäure, Tryptophan fördert das Einschlafen. Das zeigen auch Studien, schreiben sie hier. Also Christine, ich kann es mir nicht vorstellen, aber der Putensalat hilft ja uns, um besser zu schlafen, wenn es sehr heiß ist.
Naja, also ich würde mal so sagen, eine sehr kohlenhydratreiche Kost am Abend, also irgendwie ja so eine große Portion Pasta oder so, die macht es auf jeden Fall nicht leichter. Mhm. Und dann gibt es sogar eine Studie dazu.
Ah.
Die haben nämlich tatsächlich Probandinnen und Probanden Pasta verabreicht, entweder am Abend oder am Morgen.
Und gute Studie.
Es war tatsächlich eine Studie, die in Basel durchgeführt wurde.
Warst du daran beteiligt?
Nee, ich war da, das war lange vor meiner Zeit hier in Basel. Aber sie haben das auch noch so lustig beschrieben, es war Pasta mit Karotten und Tomatensauce.
Wow.
Ja.
Das klingt aber nicht so wahnsinnig lecker. Wie dem auch sei, kommen wir zurück zum Effekt auf den Schlaf.
Genau. Was man weiß, ist eben, dass schwere Mahlzeiten eher dafür sorgen, dass der Körper Wärme produziert. Mhm. Und das hat man tatsächlich eben auch in dieser Studie gefunden. Wenn die Probandinnen und Probanden die Pasta am Abend gegessen haben, dann war die Körpertemperatur auch die ganze Nacht über höher, als wenn sie die Pasta am Morgen gegessen haben. Und das spricht tatsächlich eher dafür, eben bei Hitze am Abend leicht zu essen und vielleicht auch nicht zu nah zu dem Zeitpunkt, wo man dann ins Bett geht.
Also wir nehmen dann vielleicht eher den Melonensalat, ja? Oder den Putensalat.
Genau.
Was ich mich gefragt habe, ist, können wir uns mit Substanzen helfen? Ich weiß von dir, dass Melatonin dafür sorgt, dass die Gefäße in Händen und Füßen sich weiten und man gut Wärme abgeben kann. Ich meine, wir produzieren zwar Melatonin am Abend, aber ich habe mich gefragt, könnte das was bringen, dann Melatonin auch noch einzunehmen, um sich so ein bisschen abzukühlen?
Ich muss sagen, das ist eine super spannende Frage und ich habe da echt lange recherchiert, um eine Antwort zu finden, weil ich tue mich immer schwer zu sagen, ich habe da keine Studie dazu gefunden, weil ich dann immer denke, ja, vielleicht habe ich einfach nicht gut genug gesucht. Und hier dachte ich eigentlich, dass es eine gäbe, aber zwei meiner Kollegen, Grüße gehen raus, kannten auch keine. Insofern bin ich mir relativ sicher. Ich glaube also, was man zunächst mal verstehen muss, ist, also Melatonin funktioniert darüber, dass es die Gefäße zum Beispiel in den Händen und Füßen eben weitet und wir darüber Wärme abgeben. Jetzt ist das Problem im Sommer mit der Hitze aber ja nicht so sehr, dass sich die Gefäße nicht weiten, also dass die körperlichen Voraussetzungen dafür nicht vorhanden sind, sondern dass wir halt aufgrund der hohen Umgebungstemperaturen nicht so richtig Wärme abgeben können. Und das ist natürlich ein Problem, das kann man auch mit Melatonin nicht lösen. Ich habe dann aber doch nochmal recherchiert und so ein bisschen Hinweise gefunden. Und was man in den Daten, die man in Studien findet, sieht, ist, dass Melatonin, wenn man es zum Beispiel am Tag gibt, dass es durchaus dazu führt, dass die Körpertemperatur sinkt. Aber je näher man an den Schlafenszeitpunkt kommt, desto geringer wird dieser Effekt.
Okay, weil man selber Melatonin produziert, oder?
Genau. Also weil der Körper selbst eben eigentlich schon dafür Sorge trägt, dass ein abkühlender Effekt stattfindet. Deshalb glaube ich nicht, dass Melatonin hier beim Einschlafen über einen Temperaturregulationsmechanismus irgendwie helfen kann. Ausprobieren kann man natürlich immer, aber ich glaube jetzt nicht, dass es den großen Effekt bringen wird.
Ich hatte den Eindruck, bei mir hat es mal geholfen, als ich so für Frühschichten im Sommer irgendwie früher schlafen musste, aber vielleicht konnte ich dann einfach ganz generell besser deswegen einschlafen. Das hatte mit der Temperatur irgendwie nichts zu tun. Können wir denn am Tag schon was richtig machen? Also du sagst ja immer, um unseren Tiefschlaf so ein bisschen zu fördern, macht es Sinn, Zeit im Tageslicht zu verbringen. Ist das auch hilfreich, damit wir bei der Hitze genug Tiefschlaf bekommen?
Das ist sicher universell einsetzbar, ja, sich dem Tageslicht aussetzen. Wird aber nicht unbedingt leichter, wenn man dann irgendwie die Rollos am Tag runter macht und eigentlich in der dunklen Wohnung sitzt oder im dunklen Büro, damit die Hitze nicht so reinkommt. Würde ich aber trotzdem ja als Tipp mitgeben, vielleicht schafft man es trotzdem irgendwie mal kurz rauszugehen oder sich an einen hellen Ort zu bewegen, der vielleicht nicht ganz der Sonne ausgesetzt ist.
Oder wir gehen einfach später schlafen. Vielleicht hilft das auch was. Ist natürlich doof für Frühtypen, aber das könnte doch was bringen.
Ja, tendenziell ist es natürlich einfach, wenn man später schlafen geht, dann ist es schon ein bisschen kühler. Sorgt aber halt dafür, dass wir potenziell auch kürzer schlafen. Da muss man, glaube ich, so ein bisschen abwägen, wie man es dann macht.
Und morgens kommt ja dann auch die Hitzepeitsche. Also da muss man ja auch sagen. Wobei, also man kann ja sagen, okay, dann schlafen wir einfach ein bisschen weniger, dafür vielleicht erholsamer. Vielleicht bringt das mehr, als sich irgendwie zu wälzen, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Und was ich auch, glaube ich, empfehlen würde, wäre, da vielleicht einfach dann ein bisschen entspannt zu sein. Also auch mal die Ansprüche an sich selbst vielleicht an so ganz heißen Tagen zurückzuschrauben, wenn das möglich ist. Oder vielleicht auch einen Powernap einzuplanen, um eben so ein Schlafdefizit, was man in der Nacht irgendwie aufgesammelt hat, aufgrund der Hitze auszugleichen.
Christine, was nehmen wir daraus mit? Also nicht stressen ist wie immer wichtig. Und ja, traurig aber wahr, das wird mit unserem Schlaf, mit der Klimaerwärmung wahrscheinlich nicht unbedingt besser werden, ne?
Nee, also es ist einfach so, wenn es draußen sehr heiß ist, dann schlafen wir schlechter.
Aber Leute, es gibt Abhilfe. Ein paar kleine Tipps haben wir euch mitgegeben an der Stelle. Wenn ihr noch weitere habt, dann schreibt uns doch auch sehr gerne an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Das ist unsere Adresse. Da könnt ihr uns auch gerne Themenvorschläge schicken. Und ja, wir freuen uns sehr über Post. Und wir können an der Stelle sagen, auch wenn es sehr heiß ist, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Überschlafen. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.